fange aber trotzdem mal mit der offiziellen Begrüßung an. Und zwar herzlich willkommen alle da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben. Und ja, ich habe heute keine Ansagen. Kauft das Buch, die zweite Auflage ist draußen. Gut, das muss ich aus Gründen natürlich noch vorwegschieben. Aber ja, ansonsten, ja, vielen Dank, durchaus. Doch,
kann man schon mal klatschen.
Das ist schon, ja. Ich guck mal gerade, ob es so einen Effekt gibt hier bei, guck mal hier. Also es gibt, nee, oder gibt's das? Doch hier, pass auf. Guck mal da. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank.
Großer Applaus.
Vielen Dank. Mhm. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, was die Technik nicht alles möglich macht. Ja, heute hoher Besuch. Marius, du bist da. Schön. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ey, danke, danke. Ich freue mich auch. Schön, hier zu sein. Wir im Tee vereint, ne, heute.
Das ist einfach so traurig. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, waren wir auf dem Freakstock und haben uns ein eisgekühltes Bier nach dem anderen gegönnt. Ich muss auch sagen, ich war alkoholfrei unterwegs, das schon. Aber an dieser Stelle nochmal Grüße gehen raus an Sandra Bilz. Es ist unfassbar, wie sie es geschafft hat, über 3 Tage Festival selbst am Ende noch Eiswürfel zu haben. Das ist wirklich, das ist krass.
Wie hat sie nochmal so Stickstoff oder sowas?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das Geheimnis ausplaudern darf.
Ach so, darf man nicht.
Weiß ich nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal. Also ich glaube, das Geheimnis bestand darin, dass sie Tetrapack-Packung mit Wasser gekauft hat und die vorher eingefroren hat. Ich glaube, das war der Trick.
Stark.
Jetzt ist es raus.
Ich habe so eine Thermoskanne, die nehme ich auch tatsächlich super gern mit Eiswürfel voll, weil die auch, also die hält tatsächlich nicht ganz so lang. Also Sandra Bilz Technik ist, glaube ich, einfach die bessere. Aber finde ich schon immer cool. So, du bist irgendwie in der Wildnis, mitten auf dem Campingplatz und kannst noch kalte Getränke trinken.
Es war ein Fest, ein absolutes Fest.
Ja,
das war schön, ach der Sommer.
Was ist dir noch hängen geblieben von damals?
Boah, ich muss sagen, legendär war natürlich eigentlich der erste Tag war schon einfach unfassbar geil, wo wir aufgebaut haben und dann einfach festgestellt haben, wir haben den geilsten Platz überhaupt bekommen, weil wir waren ganz außen und dann haben wir noch ein paar Stühle dazugestellt und eigentlich alle, die duschen mussten, kamen bei uns vorbei und sind dann auch extrem bei uns versackt. So, da habe ich so Leute wie hier Jasmin Brückner kennengelernt, voll gut. Also ich glaube, wir hatten uns dann auch schon irgendwie online mal wahrgenommen, aber dann einfach so, dann kannst du mal 2 Stunden quatschen, voll gut.
Ich fand es auch richtig unerwartet da, diese Ecke, weil da kam, also wir hatten relativ früh irgendwie da aufgebaut und dann kam nur gute Nachbarschaft dazu. Also wirklich so eine Bochum-Ennepetal-Gang mit Janik und Elena und so und dann kamt ihr noch dazu und dann kamen noch andere, also es war eine fantastische Gruppe da hinten, ganz großartig.
Das war wirklich gut. Ich muss sagen, von der Musik habe ich dann nur so indirekt was mitbekommen, also ein paar Bands schon, aber die meisten, weil die Wege sind jetzt nicht so wahnsinnig weiter gewesen. Also das meiste haben wir tatsächlich gehört auf dem Campingplatz, was das vom Sound okay war, aber ja, das ist halt Freakstock, glaube ich.
Die Bässe kamen durch.
Die Bässe kamen durch. Was ist dir hängen geblieben?
Vor allem Begegnungen tatsächlich. Ich finde ja irgendwie, Freakstock ist halt für mich einfach immer wieder so ein Heimkommen im Sinne von Atmosphäre, Menschen, denen man begegnet, die man irgendwie schon ein paar Jahre kennt oder auch neue Menschen, die man halt kennenlernt. Und ein Kumpel von mir hat es dieses Jahr so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, auf dem Freakstock triffst du so wilde Menschen, aber das Schöne ist, die haben alle die Offenheit, dass du die einfach anquatschen kannst und fragen kannst, warum glaubst du so, warum bist du so, warum siehst du so aus? Das finde ich einfach so schön. Also weil ich glaube, so Begegnungen ist eh so eins meiner Lebensthemen und das finde ich da einfach extrem. Also und jetzt, auch wir haben uns ja jetzt erst eigentlich da so richtig kennengelernt und mit ganz vielen anderen ging es mir irgendwie auch so. Das fand ich schön dieses Jahr.
Irgendwer hat mir gesagt, dass wir uns eigentlich bei Emergent Deutschland kennengelernt haben.
Ja, ich war in deinem Workshop, aber ich glaube...
Witzig.
Also wann war das? Das war da, keine Ahnung, 2013 oder sowas. Niederhöchstädt-Ding. Heißt das so?
Ja, das ist bei Frankfurt, genau.
Genau.
Boah, krass.
Oder? Also das ist bestimmt 10 Jahre.
Ich glaube, das war da nicht. Ich glaube, das, also ich glaube, da war ich nicht. Ich glaube, da haben wir uns nicht kennengelernt. Ich glaube, sie mir sicher, dass ich da nicht war. Ja, ich glaube deswegen, weil als ich 2019 hier in die Gegend gezogen bin, bin ich das erste Mal bei der Niederhöchstädt Church da gewesen. Das ist ja da, wo der Jay auch hingeht. Da bin ich mir sehr sicher.
Hey, jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass du so erzählt hast von einer Gemeinde in Würzburg und so, bei der du warst, dass ihr die halt dann so umgekrempelt habt wegen Homo-Frage und so und was Witzig. Das dann auch für Dinge bedeutet hat. Aber warst das gar nicht du?
Naja, also ich glaube, dass jetzt wird ein Schuh draus. Meine Schwester war da.
Okay.
Und ein paar aus meiner Gemeinde, die da waren, aber die Gemeinde ist aus Düsseldorf, die waren da. Und wir hatten damals so einen anderen Podcast, das war Remix. Und das war auch geil, hat geknallt. Und die waren dann damals da und die haben auch, das war irgendwie eine witzige Aktion. Die haben nämlich keinen Bock auf Hotel oder so gehabt und haben dann einfach da auf dem Campgelände von, auf dem Gelände da von der Gemeinde haben die gecampt. Zelt aufgemacht.
Sehr geil, keine Gemeinde, das war ja so eine Stadthalle.
Genau das.
Parkplatz. Hä, okay, aber das ist ja witzig. Das habe ich dann immer falsch abgespeichert. Ich habe dich auch in meinen imaginären Bildern tatsächlich immer dann gesehen.
Was sagt uns das über Wahrnehmung? Das ist spannend. Das ist tatsächlich ist so. Ich krass, war nicht da, meine Schwester war da. Ja, genau.
Ey, ich habe das neulich erst in irgendeinem Buch gelesen. Jetzt kannst du deine Kategorie.
Jetzt genau, um die 90er wieder zurückzuholen. Passt auf. Irgendwo gelesen. Schöne Grüße an Stefan Raab. Die 90er sind zurück. Talkshow, wie man es damals gemacht hat, alles kommt wieder. So, erzähl.
Ja. War das? Ich habe irgendwo gelesen, jedenfalls, dass halt, also wirklich, du Menschen komplett neue Bilder ja quasi einsetzen kannst, indem du halt einfach Geschichten, die in ähnlicher Form mal passiert sind, einfach so oft erzählst und auf eine Art und Weise erzählst, wie sie eigentlich nicht gestimmt haben, dass die Menschen wirklich glauben und dann auch diese imaginären Bilder halt haben, also im Gedächtnis. Also wie wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit gedacht habe, Jason wäre auf diesem Emergent-Forum da gewesen, was ja, ich weiß nicht mehr, wo es herkommt, vielleicht von mir selbst, aber das hat sich wirklich als Bild bei mir eingeprägt. Und so kann man das wohl auch von außen mit Menschen machen.
Das ist wild. Das ist echt
das ist
wild, dass sowas
wild.
Funktioniert.
Inception, ganz fies.
Crazy. Funktioniert sowas auch so mit so Fake News von irgendwie News und wie sie alle heißen? So, zack. Und am Ende glauben die Leute das alles. Crazy. Prost darauf. So ist es. Ah ja. Boah, crazy. Verfolgst du viel so Wahlkampf und so ein Kram?
Geht. Tatsächlich habe ich ziemlich viel Medien bei mir eingeschränkt, weil ich so gemerkt habe, boah, das tut mir echt nicht mehr gut. Kennst du dieses Wie wir die Welt sehen?
Nee, sag mir nichts. Was ist denn das?
Von ist eine Journalistin, Ronja von Bohm-Seibel. Die hat ein richtig cooles Buch geschrieben, wie ich finde. Das heißt Wie wir die Welt sehen. Und es geht eben um Mediennutzung und konstruktiven Journalismus. Fand ich super spannend, weil sie halt als Journalistin, also die einfach auch ganz viel eigentlich sich mit Medien auseinandersetzt und selbst für die Medien arbeitet, sagt, hey, wir müssen lernen, einen kritischen Umgang zu finden, weil eben ne, so dieser Negativity-Bias ist einfach automatisch, wenn du viel Medien konsumierst, denkst du halt einfach, die Welt wäre scheiße. Und sie plädiert halt voll für so einen konstruktiven Journalismus, also dafür, dass wir anfangen, journalistische Beiträge, die zum Beispiel über Krisen gehen, mit was Konstruktivem noch zu füllen, mit einer hoffnungsspendenden Botschaft, mit Studien, die trotzdem insgesamt belegen, hey, hier ist zwar ein Terroranschlag passiert, insgesamt muss man aber sagen, weltweit gehen die runter oder so, ne? Also, dass man irgendwie versucht, diese rein negative Perspektive irgendwie einzugrenzen. Ein bisschen. Und fand ich ein super spannendes Buch und hat mich total inspiriert, tatsächlich ein bisschen weniger meine News-Apps irgendwie zu bedienen. Und deshalb ist es tatsächlich sehr, ich würde sagen, vorsichtig noch, also wie ich mich dann, ich gebe mich nicht mehr so komplett in Themen rein, die ich nicht verändern kann.
Oh, das ist weise. Also ich muss sagen, ich habe es versucht, ich habe Instagram zwischendurch mal auf dem Handy gelöscht. Und das Blöde ist ja auch, das perfide, dass Instagram zum Beispiel ist ja nicht nur, dass du irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche Beiträge reingespült bekommst, sondern es ist ja gleichzeitig auch irgendwie noch die App, mit der du mit 1000 Leuten kommunizierst. Absolut. Und wenn ich dann irgendwie mitbekomme, okay, da ist irgendwie, da muss ich mal drauf antworten, weil da schreibt mir jemand eine Nachricht und so, dann ist die App ruckzuck, ist die wieder... Ist die wieder auf dem Handy drauf und ich bin wieder im Intro und denk so, schwierig.
Boah, bist du so ein Einschränker? So hier irgendwelche Stundenlimits oder Minutenlimits oder sowas?
Ach, das bringt bei mir nichts. Das bringt bei mir nichts, muss ich zugeben.
Ja, auch nicht. Hab ich noch nie geschafft.
Das bringt überhaupt nicht. Also, das macht nur noch schlechtere Laune. Weil, vor allen Dingen, weil ich dann immer vergesse, wie hoch das Stundenkontingent ist. Und jedes Mal denke ich dann, dass ich so früh, also relativ früh am Tag schon irgendwie das Stundenkontingent dann durch habe. Und dann letztens habe ich so gedacht, boah Gott, wie kann ich denn jetzt schon wieder um 10 Uhr 3 Stunden an dem Ding da verbracht haben? Um dann aber zu sehen, nee, es ist zum Glück nur eine Stunde gewesen, die ich eingestellt habe. Dann war ich irgendwie wieder ein bisschen, auch so schon irgendwie, es ist einfach krass, wie viel da reingeht.
Voll. Ja, und es prägt halt voll, ne? Also, ich meine, auf der einen Seite, ich finde, in Social Media hast du trotzdem dann, wenn ich jetzt irgendwie so durch Insta-Stories oder so gehe, ich finde, da hast du eine relative Ausgeglichenheit noch zwischen irgendwie schönen, witzigen Momenten oder so und tragischen Sachen durch, also, ich meine, irgendwie Social Media wird ja auch ein bisschen politischer immer und wird automatisch auch immer mehr auch da irgendwie einem zugespielt. Ich finde, da ist trotzdem noch so eine Ausgeglichenheit, aber wenn du halt wirklich so Nachrichten-Apps zurzeit, also ich gucke ja trotzdem irgendwie, ne, jetzt waren hier Landtagswahlen auch in Sachsen, habe ich natürlich geguckt, wie sind die ausgegangen und versuche schon irgendwie informiert zu bleiben halbwegs, aber es ist ja wirklich eine, also so ein krasses Verhältnis zwischen negativen Nachrichten und positiven.
Voll, voll. Ja, und ich merke auch, der Humor, also mein Humor trifft Social Media nicht immer, muss ich sagen. Also ich wundere mich da, wie oft ich es einfach nicht so witzig finde und trotzdem angucke. Ich verstehe es auch nicht. Warum eigentlich? Ja, es gibt Zeug, was ich wirklich witzig finde. Ja, muss ich sagen, weil ich habe einen sehr düsteren Humor so und das wird da auch bedient, muss ich sagen. Aber oft ist es auch nicht sehr. Also weiß ich nicht.
Heißt so Pranks und Fail Compilations oder was ist dann bei dir?
Nee, schon wirklich böse. Also, nee, so dieses Pranks und so, das, lass mal gucken hier, was, ich lade dann zum Teil so Zeug auch runter. Also einmal, was ich eben wirklich cool finde, ist bestimmte Comedians, die da irgendwelche Clips haben. Also hier Moritz Neumeier finde ich super. Oder hier die, wie heißt die, Tomlinson oder so aus den USA, die jetzt diese Tonight irgendwas Show, wie auch immer. Die sind ziemlich witzig. Nee, sonst, lass mal überlegen, was für eine Art von Humor. Ich glaube, das ist, nee, Pranks ist es nicht. Das ist mehr, ich weiß nicht, manchmal, wenn Dinge schieflaufen, so diese Art von Humor.
So. Aber Leute selber noch drüber lachen können, meinst du, oder?
Also ich weiß nicht, jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, was ich wirklich immer noch extrem witzig finde, ist dieser eine, ist das der australische, also ein australischer oder so Politiker, der in seinem Büro sitzt und so ein Interview macht, dann geht die Tür auf, Kind 1 kommt rein, Kind 2 kommt rein, ja, und dann irgendwie die Frau, die auf der Toilette war und die Buchs hängt noch, so, das finde ich extrem witzig, muss ich sagen.
Ja,
so, und ich habe mal gehört, dass er nicht aufstehen konnte, weil er selber keine Hose anhat und so. Sowas, das mag ich tatsächlich.
Ja. Mir wird, seit kurzem irgendwie bei mir passiert und da bin ich komplett verwirrt, wie das eigentlich passiert ist, dass mir vom Algorithmus so diese DIY-Videos zugespielt werden, wo so ein kompletter Mist am Schluss rauskommt. So ein Produkt, also da arbeiten Leute dann irgendwie wahrscheinlich tagelang an irgendwelchen Dingen, die halt so nutzlos sind. Und dann ist halt einfach, geht schon dieses Reel irgendwie 2 Minuten. Und dann guckt man sich die Kommentare an und alle sagen halt nur irgendwie, gib mir meine Lebenszeit zurück. ich hätte gerade so viel Besseres machen können und so. Und du fragst dich so, wie sind diese Videos eigentlich so populär geworden? Aufgrund der Menschen, die sich darüber aufregen? Oder weil es wirklich jemand angeguckt hat?
Ja. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Krass.
Ja, aber dann denke ich auch, ja, ist doch mal gut, wenn du mal an einem Video so richtig explizit merkst, wie Social Media gerade deine Zeit verschwendet hat.
Ja.
Ist doch voll die gute Lesson eigentlich.
Ja, sie hält nur nicht länger als 8 Sekunden oder so. Das ist der nächste Dünnschiss da drin ist. Ja, ich weiß nicht. Findest du das, also ziehst du wirklich sinnvolle Informationen aus Social Media?
Habe ich mich auch mal gefragt. Ich glaube, manchmal ziehe ich so kreative Impulse irgendwie so ein bisschen daraus. Also ich meine, ich glaube so die primäre Ebene, die ich jetzt aber nicht so krass mache, ist halt irgendwie, wie man geile Videos macht. Das finde ich schon immer krass. Also was für, wie kreativ Leute irgendwie inzwischen an so Videos rangehen, ohne das irgendwie gelernt zu haben, sondern einfach halt, weil sie eine witzige Idee hatten. Aber ich finde schon manchmal auch, also gerade so irgendwelche Tutorials oder manchmal sind es schon auch, finde ich, politisch irgendwie so spannende Perspektiven. Ich meine, gerade wieder auf diese, du hast vorhin die Wahl angesprochen, wenn wir irgendwie da drauf gucken, habe ich neulich auch irgendwo gelesen, ja, wenn du dir halt anguckst, wie viel Prozent zum Beispiel in Thüringen, Brandenburg und Sachsen die AfD nicht gewählt hat von der Bevölkerung, dann ist es halt eigentlich, also trotzdem noch, ne, da sind wir wieder bei dieser Negativität, sind es trotzdem noch fast 80% der Bevölkerung, die halt nicht die AfD gewählt haben, weil sie entweder Nichtwähler waren oder weil sie andere Parteien gewählt haben. Und ich finde, es sind dann zum Beispiel auch manchmal so spannende Impulse, die halt mir in meinem Optimismus vielleicht wieder helfen. Also da denke ich schon so, ja, manchmal.
Ich muss ja sagen, ich habe vor ein paar Tagen eine unfassbar sinnvolle Erklärung gefunden, warum dieses Ost-West-Wahlverhalten so ist. Bei Anne Will war Wolfgang Thierse zu Gast von der SPD. Der ist mittlerweile auch irgendwie ein paar in 80, aber ein unfassbar kluger Kopf. Und ich muss sagen, eines der besten Interviews, was ich dieses Jahr gehört habe, wirklich brillant. Und seine These war, dass er sagt, dass im Grunde wir als Gesellschaft so ein bisschen an einer Veränderungsmüdigkeit kranken. Zu viele Veränderungen in zu kurzer Zeit und das kriegt man nicht mehr gut verpackt. Und er sagte, im Osten ist das Problem, dass die ja im Prinzip vor 20 Jahren schon mal so eine wahnsinnig krasse Veränderung hatten, wo das Wirtschaftssystem sich verändert hat, das neue Staat im Prinzip aus der Traufe gehoben. Und da ist dann eben dieser Veränderungsmüdigkeitseffekt nochmal viel krasser. Das ist voll plausibel.
Ja.
Ergibt Sinn.
Habe ich auch, glaube ich, auch vor 4 Wochen oder so das erste Mal gehört, der in einem Podcast, der hat das Transformationstrauma genannt. Also,
ja, auch krass.
Dass eben diese Veränderung so negativ war, dass einfach, ja, wie so ein Trauma über Teilen der Bevölkerung liegt, dass man halt nicht Veränderung will. Ja. Fand das auch irgendwie cool. Also, weil, also ich merke so, mir hilft das voll zu verstehen.
Tja. Ja, ich glaube, also ich weiß gar nicht, verstehen wäre für mich schon zu weit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Also ich glaube, es ist zumindest ein Ansatz, der jetzt für mich zumindest mehr zum Nachdenken gibt, als ja, das sind halt, die haben halt nie Demokratie gelernt und sind alles Nazis. Wo es ja auch Stimmen gibt, die das so sagen. Schöne Grüße an Herrn Klingbeil.
Ja, aber ich glaube halt dieses, ey, hör mir auf mit irgendwelchen neuen Gesetzen und hör mir auf mit irgendwelchen Leuten, die hier irgendwie reinkommen oder so. Also weißt du, dass quasi die Prägung einfach so, ja, negativ war. Ne? Das ist überhaupt nicht irgendwie, weil ich das dadurch in irgendeiner Form gutheiße. Aber ich finde, es hilft halt schon so ein bisschen, um bisschen auf Ursachenforschung zu gehen, so woher kommt es denn? Also, ja.
Voll.
Und ich habe auch neulich, als ich im Schwarzwald im Urlaub war, in so einem kleinen Dorf, wo einfach nichts geht, habe ich auch gedacht, ey, wenn du hier lebst, du kriegst ja auch nicht die Probleme so von der Stadt zum Beispiel mit. Also du siehst ja wirklich eben keine Armut, du siehst irgendwie nicht Leute ohne Obdach, du siehst nicht irgendwelche, keine Ahnung, verransten Häuser oder was weiß ich. Also du bist so weit weg von dem, was teilweise halt politisch passiert. Ich kann irgendwie verstehen, dass die Leute so sagen, lass mich einfach hier in meinem Dorf.
Okay. Ich frage mich dann ja, ob Menschen auf dem Dorf, also egal jetzt West und Ost, ob die zum Beispiel dann so Accounts folgen wie Frankfurt ist wild. Frankfurt ist wild ist ein Account, der einfach nur kurze Videos sammelt von wirklich unfassbar verrückten Sachen, die in Frankfurt passieren.
Okay.
Also muss man, lohnt sich wirklich. Schöne Grüße gehen raus an Jay. Jay ist ja der Meinung, Frankfurt wäre der heiße Scheiß, wäre unglaublich, wäre super. Und offenbar wäre so schlimm. So, okay. Und was soll ich sagen? Man gucke sich Frankfurt das Wild an bei Instagram und wird eines Besseren belehrt. Ist einfach so. Muss ich nochmal raushauen. Und ich glaube ja sowieso, ich glaube, dass es so eine Trennung, so eine krasse Trennung geben wird in der progressiven Szene. Weiß nicht, ob das schon mal so in der Öffentlichkeit gesagt worden ist, aber ich finde, jetzt ist der Moment, wo man das mal sagen könnte. Es wird eine krasse Spaltung geben in der progressiven Szene. Weil man sieht es quasi kommen. Also die Zeichen sind da. Es ist nämlich so, dass Hossa Talk ist ja sehr stark, ich sag mal, durch Jay auch an Frankfurt gebunden. So, jetzt gibt's dann noch den Marco, der ist Darmstädter, der ist auch gegen Offenbach. Ja, und dann ist noch Gofi da muss man nochmal überlegen. So, und dann ist aber so, dass es, sag ich mal, so ein anderes Camp gibt. Nämlich vor ein paar Wochen ist nämlich Johnny vom Dahl ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Junge, lass mal zu den Offenbacher Kickers gehen. So, und ich muss sagen, Offenbacher Kickers, also, ja, keine Ahnung, was weiß ich, Offenbacher Kickers. Ich habe mal irgendwie gehört, dass die in den 70er Jahren mal einen Pokal gewonnen haben, aber ansonsten, was weiß ich, Offenbacher Kickers, keine Ahnung. Die spielen, glaube ich, mittlerweile vierte Liga oder so. Naja. Aber Johnny und ich wollten uns sowieso mal treffen und dann ist es dann tatsächlich im Nachgang, also wir haben auf dem Freakstock, haben wir gesagt, da haben wir uns das erste Mal getroffen, ne? Okay. Er war irgendwie so ein Video am Drehen, so, wo stand so ein bisschen im Regen verloren am Platz.
Und du so im Hintergrund.
Johnny! Wahrscheinlich ja so scheiße, du musst immer wieder ein Video wieder neu aufnehmen. Naja. Und da haben wir jedenfalls gesagt, hör mal, wir machen mal was aus. Und dann haben wir auch was ausgemacht, das hat dann nicht geklappt. Und dann hat er mir gesagt, pass auf, wir gehen mal zu den Offenbacher Kickers. Und dann, also ich habe mir da wirklich nichts bei gedacht. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, das dauert es von mir eine Viertelstunde. Bin ich da hin und dann stand der da im Trikot. Und ich dachte so, was? Johnny, ist dein Ernst jetzt? So. Und dann kannte er da auch direkt so Leute und dann stellte sich heraus, Offenbacher Kickers und Johnny vom Dahl, das ist ein Ding.
Ach, guck mal. So,
und jetzt, wo kommt die Spaltung? Natürlich kommt die Spaltung zwischen Offenbach und Frankfurt. Das ist ganz klar, dass es kommen wird. Weil, ne, der Gofi, ich bin mir nicht sicher, wo der es mit halten wird. Bei Marco ist es ganz klar, Marco ist gegen Offenbach, als Darmstädter hasst der Offenbach. So, der Jay, ne, der ist ganz klar auch gegen Offenbach und so. Ich sagte, es wird eine Spaltung geben.
Ich finde die These spannend durchaus, ja.
Ja.
Weil ich meine, es ist ja nicht nur was das Rhein-Main-Gebiet betrifft, sondern es ist natürlich für alle in Deutschland total relevant.
Absolut, absolut.
Deshalb wird sich auf jeden Fall die progressive Bubble darin spalten, glaube ich auch. Ja.
Das ist vorprogrammiert. Das habe ich doch von den ganzen konservativen Geschwistern habe ich doch gelernt. Man muss so eine theologische Triage machen. Die wirklich wichtigen Themen, da musst du bis aufs Blut und dann gibt's so andere Sachen, wo du so. Und ich glaube, die progressive Szene, endlich, wir haben unser Thema gefunden. Das ist, wir haben lange diskutiert, jetzt haben wir es gefunden. Ja.
Die Frage wird sein, wo steht Thorsten Dietz, ne?
Wo? Oh!
Da muss man dann.
Das ist wirklich die Frage. Das ist wirklich die Frage. Da bin ich gespannt. Das wird sich klären müssen. Ja.
Der
Vollständigkeit halber. Es wird auch wirklich, die Frankfurter stehen in der Bundesliga auf Platz 2, die Offenbacher stehen in der vierten Liga auf Platz 1. Das kann nur knallen. Ich sehe es kommen.
Es ist viel Offenbacher Kicker, es kommt mir so von, haben die irgendwie 97, 98, war das so eine Saison, wo die noch erfolgreich waren?
Die waren nie erfolgreich. Das einzige Mal, dass die halbwegs erfolgreicher waren, war 1970, da haben sie den DFB-Pokal gewonnen. Ich glaube, die haben in den 50er Jahren oder so, haben die zweimal eine Vizemeisterschaft hingelegt und ansonsten ist es eigentlich ein absoluter Underdog. Aber es ist Community und so. Das ist,
ich meine, die kennt man ja schon, aber dann wahrscheinlich echt so DFB-Pokal. David Absolut. Gegen Goliath-Kämpfe und so.
Absolut. Das halt ist immer so. Die Underdog-Story. Krass. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ach, ja. Hossa Talk. Hörst du Hossa noch?
Jetzt kommt das nächste nach den Medien. Ich höre kaum noch Podcasts.
Nein,
ehrlich gesagt.
Oh nein.
Ja, ist tatsächlich. Ich höre fast echt nur noch auf irgendwie Autofahrten, die ich eigentlich kaum habe, weil ich gar nicht viel Auto fahre. Höre ich noch groß Podcasts irgendwie.
Ach krass. Die letzte Folge von Hossa war richtig gut.
Ja.
Die machen auch immer noch gute Folgen, das ist unbenommen. Aber die letzte war spannend, weil es hat einen Hintergrund. Da ging es um Mission. Und die hatten, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie der Name ist. Den Namen kenne ich nämlich noch nicht. Es ist, Trommelwirbel. Es ist Claudia Werisch-Oblau gewesen. Von der VEM, glaube ich. Vereinigte Evangelische Mission oder so. Das ist, glaube ich, auch der Verein, wo Sarah Witscherer und so arbeiten. Und finde ich, von dem, was ich da höre, ich höre da immer nur so aus Distanz und so, aber sehr, sehr spannend. Und das ist geil, die haben den Missionsbefehl, haben die besprochen und haben deutlich gemacht, das ist ja gar kein Missionsbefehl, sondern es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, Teil zu werden von einer Lerngemeinschaft. Also das machen die da nochmal ein bisschen ausführlicher und ich finde es mega gut. Mega gut.
Aber wie machen die, also leiten die das exegetisch irgendwie ab oder quasi ist einfach ihre Interpretation?
Ich glaube, es gibt da einfach Menschen, die Griechisch oder Hebräisch oder beides können und die haben dann daraus gearbeitet, dass im Grunde das kein Befehl ist im Sinne von, dass man jetzt alle anderen Menschen irgendwie lehren soll und im Sinne von so ein Gefälle. Es gibt die Experten, die Christen und die sollen jetzt mal alle anderen da gefälligst zum Glauben prügeln und dann denen auch erklären, dass sie doch den Herrn Jesus lieb haben sollen.
Ja.
Sondern die sagen, es ist eben ein Text, der gerade kein Gefälle hat, sondern der davon ausgeht, alle sind Lernende und die Einladung ist, Teil der Gemeinschaft der Lernenden zu sein. So, man kann vielleicht sagen, das einzige Gefälle ist, man lernt von Jesus, aber im Grunde geht es darum, man lernt zusammen und dann haben tendenziell die Menschen, die neu dazukommen, die haben vielleicht auch was beizutragen. Und es ist eben nicht so, dass diejenigen, die schon immer da waren, dass die dann den Vorsprung haben und so, sondern es ist viel, viel stärker auf Augenhöhe gedacht. Vielleicht mega spannender Ansatz.
Ja, ja, klingt echt spannend. Also ich finde tatsächlich auch, also eine so der schönsten Missionsdefinitionen, die allerdings jetzt nicht irgendwie biblisch abgeleitet ist, aber die ich mal gehört habe, war so, teilen, was wir lieben.
Ja.
Oder teilen, was uns wichtig ist. Weil ich finde so dieses mit jemand anderem was teilen, also sagen ja voll oft so Leute, ja, wenn du jetzt nicht irgendwie quasi für Mission bist, heißt es dann, du sollst niemand mehr von deinem Glauben erzählen oder so. Und darum geht's ja überhaupt nicht, sondern so, du darfst ja voll teilen, aber teilen ist halt eben was anderes, ne? Das ist irgendwie eher diese Augenhöhe, wie dieses, ich muss dich jetzt überzeugen, ich muss dich jetzt vom Punkt A zum Punkt B verändern.
Voll, voll, absolut. Das ist jetzt eine ganz steile Überleitung, aber du arbeitest bei IJM und ganz kurz habe ich da doch noch eine Frage.
So, IJM, wenn wir schon bei Mission sind.
Wo wir schon bei Mission sind, IJM, International Justice Mission.
Nee, wird ja ganz oft verwechselt bei uns. Aber bei uns ist der Auftrag tatsächlich für Gerechtigkeit, da muss man ein bisschen differenzieren.
Weil das also im Englischen ist Mission alles Mögliche.
Genau, eben.
Okay, und es ist eben nicht Mission im Sinne von Missionsgesellschaft. Genau. Ihr arbeitet daran, dass in der Welt mehr Gerechtigkeit entsteht, Menschen aus Sklaverei, aus Ausbeutung und so weiter befreit werden. Und eine Frage, die mich da interessiert, ist, das hängt auch ein bisschen mit dem, was wir vorher gesagt haben. Ich stelle mir das halt krass vor, wenn man jobtechnisch sich die ganze Zeit mit dem, was in der Welt schiefläuft, befasst. Und da könnte ich mir vorstellen, also da würde ich irgendwann am Rad drehen wahrscheinlich. Hm. Wie machst denn du das?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich von meiner Persönlichkeit her schon mal mit relativ viel so Optimismus beschenkt, würde ich sagen. Das hilft mir auf jeden Fall. Also dass ich schon jemand bin, ich gucke gerne auch die positiven Seiten an und gleichzeitig, ne, ist es ausgeschlossen, dass das immer funktioniert, gerade in so einem Job, weil man kriegt schon echt viel, ja, Mist mit, der in der Welt läuft. Und ja, gerade wenn wir so eine Fallgeschichten irgendwie in unserer Arbeit besprechen, wo man sich teilweise echt fragt, hey, wie können Menschen anderen Menschen sowas antun? Also einfach Schutzlosigkeit so krass ausnutzen, einfach nur aus einer eigenen Profitgier oder irgendwas. Das finde ich schon echt schwer irgendwie auszuhalten. Und ich merke auch, ich brauche da auch immer irgendwie so ein, also mir hilft da schon so ein theologischer Unterbau, irgendwie zu sagen, ja, irgendwie dieses Entfremdung ist nicht nur, oder halt das, was so klassisch Sünde genannt wird, ist nicht nur irgendwie ein Begriff, sondern das ist schon auch eine Realität. Also es passiert einfach so unglaublich viel, was Menschen Schaden anrichtet und Entscheidungen, die Menschen treffen, die einfach nur, ja, Menschen kaputt machen. Das ist einfach eine Realität, der wir konfrontiert sind und die erstmal da ist. Und ich glaube, was mir immer total hilft, ist tatsächlich ein Team zu haben und andere Menschen zu haben, denen man sich austauschen kann. Also es ist schon auch immer wieder so, dass wenn wir Einblicke aus unserer Arbeit irgendwie kriegen, die schwer sind, dann nehmen wir uns auch bewusst da Zeit, um uns noch auszutauschen, zu teilen, was uns bewegt. Haben bei IJM auch die Möglichkeit, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, so wenn wir merken, hey, uns belastet ein Fall oder irgendwas ganz besonders. Also das sind schon einfach Wege, die sind auch total wichtig. Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, bei mir ist irgendwie dieser Blick auch auf das, was Hoffnung macht, ist bei mir trotzdem sehr groß. Und mir hilft es dann trotzdem auch immer wieder zu sehen, hey, krass, hier war so viel Unfreiheit und so viel Scheiß, der wirklich passiert ist mit einer Person. Und trotzdem kann sie heute wieder, teilweise werden die Leute, die wir befreit haben, die KinderrechtsaktivistInnen oder irgendwie AnwältInnen. Und das ist einfach so krass, finde ich, das zu sehen. Und diese Survivors, wie wir die nennen, also die Betroffenen, die berichten es teilweise auch, dass sie halt sagen, hey, ich habe es inzwischen geschafft, mir meine Geschichte wirklich zu einer Stärke auch zu machen. Meine Geschichte kann andere davor bewahren, kann andere davor schützen, ähnliches Leid zu erfahren. Und heute spreche ich lauter als je zuvor so gegen dieses Unrecht. Und das ist irgendwie das, was mich dann trotzdem immer wieder, ja, optimistisch stimmt. Also, dass auch ganz viel Gutes passiert. Und ja, man durchaus auch Grund zur Hoffnung haben darf, bei allem Scheiß, der passiert.
Neue Möglichkeiten, die sich öffnen. Was ist denn der theologische Unterbau? Du hast gerade gesagt, dass der dir auch hilft.
Naja, für mich, wie gesagt, persönlich irgendwie merke ich schon so diese, also man fragt sich ja, warum machen Menschen sowas so? Warum können Menschen sowas tun? Und ich glaube halt irgendwie in so einer theologischen Perspektive haben wir eben diese, ja, Sünde oder Entfremdung, wo wir irgendwie wissen, ja, okay, im Kleinen passiert es ja auch mir, also dass ich irgendwie mich in Situation XY falsch entscheide oder von irgendwas getrieben werde. Natürlich noch viel extremer, aber ich glaube, das Grundkonzept des, ja, Entfremdetseins von dem, wie wir vielleicht auch sein könnten, das kennen wir, glaube ich, alle irgendein Stück weit. Und ob man das jetzt irgendwie Sünde nennt oder Ego oder Entfremdung, glaube ich, sei erstmal so dahingestellt, aber so diese Grundtendenz des Menschen, nicht nur sich zum Guten zu entscheiden. Und zum Wahrhaftigen, sondern eben auch ganz viel zu tun, was Distanz schafft, was trennt, was Schaden zufügt. Das wäre so bei mir der theologische Unterbau, warum es heute noch so großes Ausmaß zum Beispiel an Unfreiheit gibt.
Ja, ergibt Sinn. Ja, ich hab nie so richtig verstanden, dass Menschen auf die Idee kommen zu sagen, also ChristInnen, dass die auf die Idee kommen, zu sagen, es wäre eine schlechte Idee, von Sünde zu reden. Also ich habe das nie verstanden. Weil wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann braucht man ja irgendwie auch Begriffe, die werten und die Dinge auch beim Namen nennen können. Und da finde ich, ist das nicht verkehrt.
Aber ich glaube, ich habe auch eine Zeit lang tatsächlich mit dem Begriff gehadert, weil ich halt so, also irgendwie auch auf eine Art und Weise geprägt war, dass halt Dinge Sünde genannt wurden, wo ich im Nachhinein sagen würde, Bullshit, das war einfach eine Agenda, die halt bestimmt Menschen hatten oder Sachen, die ihnen halt wichtig waren, aber wo ich nicht von Sünde sprechen würde. Ne? Also wenn wir irgendwie so feine moralische Dinge innerhalb der Christenheit irgendwie angucken, die dann in der Gemeinde so total als Sünde bezeichnet werden, wenn wir das irgendwie in Vergleich oder in Verhältnis setzen mit irgendeinem Kinderschänder auf den Philippinen, der halt sexuelle Online-Ausbeutung oder sowas betreibt, das ist halt einfach für mich, also da ist so viel Luft dazwischen, dass ich auch eine Zeit lang mit dem Begriff tatsächlich irgendwie so ein bisschen gehadert habe.
Hm. Verstehe. Mhm. Ja, ergibt Sinn für mich. Ergibt Sinn. Also auch, weil das manchmal nicht im Verhältnis steht.
Voll, ja.
Irgendwie Dinge Sünde genannt werden. Ich habe vor ein, zwei Tagen ein Meme gesehen, das passt da ganz gut. Das Meme, das besagt, also darauf ist irgendwie zu sehen, wie soll man das erklären? Es ist ein riesiges Fernrohr und dieses Fernrohr ist, das hat ein Auge drauf, also es ist quasi so ein Comic. Und dieses Fernrohr zeigt auf irgendein kleines Wesen. Dieses Wesen wird also extrem gut beobachtet und dann steht da drüber Gott während der Sklaverei, so ein achselzuckendes Emoji und dann Gott während du masturbierst und dann eben dieses fette Ding guckt genau hin. Das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Gefällt mir.
Voll, ja.
Ja.
Genau
ja,
das. Also, voll. Ja.
Voll.
Also wo man sich auch wirklich ja fragt, so ja, also welchen Schaden nimmt denn jetzt die Welt oder die Mitmenschen so von dem einen im Verhältnis, wenn du das mal ins Verhältnis zu sowas wie Sklaverei setzt, ne?
Ja.
Ja. Halt irgendwie
absolut
dazwischen.
Absolut. Ja. Ja, nachvollziehbar. Harter Cut. Ich frag mich, inwiefern kannst du prozesstheologische Ansätze mit solchen Fragen übereinander bringen? Also der Hintergrund ist auch ein bisschen der. Wir haben auf dem Freakstalk haben wir geredet, pass auf, du liest das Buch, bis wir den Talk machen und dann können wir uns drüber unterhalten.
Schau mal eben nochmal, wo ich bin. Ey, Seite 158.
Ich sag ja immer, wenn man es über das dritte Kapitel geschafft hat, dann liest sich der Rest besser. Ich finde, Kapitel 3 ist hart.
Kapitel 3? War welches?
Ja, das ist das mit den ganzen Fachbegriffen da. Mit
Ich habe ja generell Fragen, Jason. Darf ich die Fragen stellen?
Natürlich.
Können wir kurz hier.
Gott und die Welt ist Kapitel 3.
Ja. Ich muss kurz sagen, dass ich es ein richtig geiles Buch finde. Und das finde ich wirklich. Und ich finde tatsächlich, ich finde deine Sprache einfach richtig großartig. Ich finde es cool. Ich habe auch gemerkt, dass du, also wir sind ja beide, kommen ja eigentlich aus dem Lehramt, ne? Und man merkt irgendwie, runterbrechen, didaktische Reduktion,
ja,
gute Beispiele finden und sowas finde ich so grandios, wirklich. Also habe ich schon lange nicht mehr in theologischer Literatur so gut gesehen, wie du es gemacht hast. Mega.
Freut mich sehr, vielen Dank.
Sehr gerne. Dabei möchte ich es eigentlich erstmal stehen lassen. Die nächste Frage, die ich jetzt aber eigentlich stelle, die hat trotzdem damit zu tun. Nämlich gleichzeitig habe ich mich gefragt, was dich dazu gebracht hat, so eine Zwischenform zu schreiben, irgendwie zwischen theologischer Fachliteratur und doch einer sehr einfachen, verständlichen Frage, die auch super, ja, super nahbar ist, also auch irgendwie von der Erfahrungswelt irgendwie total verständlich ist. Also was dich da so angetrieben hat.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen, ich habe angefangen, irgendwann so die deutschsprachige Literatur über Prozesstheologie zu lesen. Hm? Und dann bin ich irgendwann bei Michael Welker auf der Website gelandet, habe mir die Texte durchgelesen, habe von Roland Faber die Einführung in Prozesstheologie gelesen, wobei das ist gar keine Einführung, das ist irgendwie Gott als Poet der Welt oder so heißt das Buch. Und ich muss sagen, ich selber fand es extrem anstrengend zu lesen. Extrem anstrengend. Und es hat mich so abgefuckt, weil ich das eigentlich auch so aus dem Geschichtsstudium oder aus dem jetzt Germanistikstudium, kenne ich das nicht so krass, dass es Leute gibt, die sich darüber definieren, dass sie unverständlich schreiben. So, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, wo das herkommt. Ist das so ein Philosophending und die Theologen müssen irgendwie da mithalten? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das hat mich da wirklich abgefuckt. Und dann muss ich aber sagen, hat es andere Beispiele gegeben. Also Julia Enzing, die hat ein Buch geschrieben und das war unfassbar gut. Mhm. Das war lesbar und Gott im Werden heißt das, glaube ich. So gut, das Buch. Nur ist es einfach 40 Euro und es ist, weiß nicht, knapp 500 Seiten dick und man muss es wirklich wollen. Aber gleichzeitig finde ich, sind die Ideen darin sind so gut, dass ich denke, boah, das könnte einfach Potenzial haben. Das könnte wirklich für Menschen was sein. So, nur, welches Buch gibst du denn jetzt? Also, du gibst denen nicht Michael Welker oder du sagst nicht, geh mal beim Welker auf die Seite. Kannst vergessen. Das macht vielleicht Thorsten Dietz. Okay, aber ansonsten fallen mir keine drei Leute an, die das machen. Okay, Arne Bachmann noch. Aber dann hört es wirklich auf. Das ist einfach so. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann probiere ich das mal aus. Mach mal selber was. So ist das gekommen.
Okay, aber es ist ja trotzdem, also der Untertitel ist ja trotzdem Einführung in die Prozesstheologie. Was mich zum Beispiel trotzdem dann am Anfang so ein bisschen, also Gott kann auch nicht alles, hat mich voll gezogen. Und Einführung in die Prozesstheologie habe ich dann gedacht, oh nee, Einführung in irgendwelche Theologien, das hatte ich genug im Studium. Ich habe gar nicht so viel Lust drauf. Und als ich dann wieder gelesen habe, habe ich wieder gemerkt, ey nee, es ist viel mehr catchy auch geschrieben und irgendwie verständlich und nahbar und so und fand's voll geil. Also, ja.
Ja, das ist so eine Sache. Also, der Untertitel war einfach eine schwere Geburt. Und ich glaube, niemand aus dem Team ist so hundertprozentig glücklich mit dem Ding. Es war so ein bisschen klar, Prozesstheologie muss irgendwie auffindbar sein.
Okay.
Weil ich glaube, es ist wiederum zu theoretisch, als dass man jetzt einfach nur, Gott kann auch nicht alles, weil das hätte ja alles sein können. So, deswegen muss es schon so ein bisschen klar sein, es geht schon auch um Theologie und so. Aber sowohl das Cover als auch eben der eigentliche Titel haben, glaube ich, dann schon so einen populärwissenschaftlichen Anspruch deutlich gemacht, markiert. Und ich glaube, es braucht tendenziell eher mehr Theologie, so Brückentheologie.
Voll.
Wo du eben das Beste aus dem akademischen Bereich runterbrichst, sodass das allgemeinverständlich und dann auch diskutierbar wird.
Ja, ich finde es so krass. Ich habe das schon während dem Studium immer gedacht, so. Ich sitze hier in Vorlesungen und es ist einfach, das ist der beste Inhalt.
Ja.
Nur, ich kann niemand in meiner Gemeinde davon erzählen, weil es wird niemand verstehen.
Ja.
Und ich habe schon immer gedacht, eigentlich müssten diese ganzen Dissertationen und großen theologischen Werke jeder Prof oder irgendjemand, der promoviert oder so, müsste einfach dazu gebracht werden, noch so einen Abriss in einer Alltagssprache rauszubringen. Das finde ich so cool. Zumindest voll. Bei den guten Sachen, weißt du?
Voll. Dieses unverständlich Lehren, das müsste verboten werden. Da müsste man irgendwie ein System finden, was weiß ich, so ein Ranking oder so, die keine Ahnung, die Studierenden müssen am Ende dann sagen, habe ich nicht verstanden. Und dann, so, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, und vor allem ihre Freunde, die halt nicht Theologie studieren. Weil, also du kommst ja, wenn du Theologie studierst, dann irgendwann da rein und dann verstehst du ja auf einmal alles oder wenigstens 40%.
Glaubst du zu verstehen.
Aber ich denke halt immer so, ja, also warum machen wir das denn alles? Und es ist halt, wie du sagst, ne, es ist irgendwie dann nur noch so ein Akademisieren von allem. Aber die Relevanz geht voll verloren. Und das habe ich halt bei deinem Buch gedacht, geil, das hat so viel Relevanz. Also das prägt so krass auch irgendwie Gottesbild und damit ja auch irgendwie meinen persönlichen Glauben. Also das kann so einen positiven Einfluss haben und das vermisse ich so oft in halt Theologie. Finde ich eigentlich total schade. Ich weiß nicht, ich habe einmal so ein Seminar besucht in der Uni damals, Theologie in Alltagssprache. Und dann haben wir so von Herle zum Beispiel so eine Laiendogmatik gelesen. Und diese Laiendogmatik von Herle, die war halt auch noch viel zu kompliziert für die meisten Laien. Also es war halt irgendwie, ja.
Und da hab ich gedacht, weil ich Herle super finde.
Ey,
ich
finde
Herle
voll.
Richtig gut. Das ist,
er kann ja auch richtig gut lesen und reden, meine ich.
Ja.
Also da kann er das voll gut rüberbringen. Aber ich finde, geschrieben war es dann trotzdem irgendwie sehr theologisch vom Grundgefühl.
Absolut.
Ja. Okay, das wollte ich nur mal kurz gefragt haben. Zurück zu deiner Ausgangsfrage. Vor 15 Minuten. Ich habe sehr viel tatsächlich irgendwie währenddessen daran denken müssen. Also so diese, sag ich mal, große Gerechtigkeitsgeschichte oder diesen Gerechtigkeitsauftrag, den ich halt auch sehr, sehr stark lese im Biblischen, habe ich irgendwie auch prozesstheologisch nochmal neu, ja, glaube ich, nochmal so ein bisschen neu kennengelernt. Ich habe mir sogar ganz große, dicke Ausrufezeichen an den Rand gemacht. Bei allem, was irgendwie so Macht- und Herrschafts- Reflexionen waren. Das fand ich wirklich grandios. Also, ne, so Gott ist oder dieses Gottes-Spirit ist so eine Anti-Herrschaft. Hm. Und Lukas 4 zum Beispiel, wie du da diese Stelle analysiert hast, fand ich tatsächlich fantastisch. Also wie diese Rache, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es kam. Genau, in dem Ursprungstext aus Jesaja irgendwie, ne, diese Rache Gottes irgendwie noch Fokus ist, aber als Jesus sich selbst vorstellt in Lukas 4, er zwar genau die Worte aus Jesaja nimmt, aber nicht mehr eben diesen Rachegedanken übernimmt. Hm. Und wie man einfach innerhalb der biblischen Schriften einfach immer wieder sehen kann, wie Gerechtigkeit sich irgendwie breit machen soll und wie wir mehr zu diesem Ideal von einer besseren, gerechteren Welt irgendwie, der Menschen in Freiheit leben können, hinkommen.
Ja, genau. Jesus zitiert Jesaja 61 und lässt den letzten Satz weg und den Tag der Rache unseres Herrn. Und manche gehen davon aus, dass dieses, der Tag der Rache unseres Herrn, dass das fast schon so eine Art Slogan oder sowas war in der jüdischen Aktivisten-Community, wenn man so will, um deutlich zu machen, die Römer werden eines Tages vertrieben werden. Und genau den Satz, der mit so eine Gewaltkomponente hat, den lässt Jesus weg. Und die Leute sind auf einmal schockiert und sagen, was für eine Gnadenbotschaft. So, und ich glaube, dass man, wenn man beide Texte nebeneinander legt, Jesaja 61 und Lukas 4, dann fällt einem auf, dass dieser Satz weggefallen ist. Aber wenn man nur Lukas 4 sieht, dann wird das eben nicht auffallen. Und dann denkt man, ja, das Gnädige ist eben das, was davor steht. Also irgendwie Kranke werden gesund und Lahme können gehen und was weiß ich. Ja,
ja, das also ist ganz, ganz groß. Ich müsste jetzt gucken. Soll ich jetzt hier immer gucken?
Immer, immer.
Was ich hier so angestrichen habe. Es ist nicht total langweilig, wenn ich jetzt hier...
Das ist so eine Lesung Reverse, finde ich voll geil.
Ich lese dir jetzt deine Stellen
mal,
vor.
Also. Lese mir mal ein paar Stellen vor. Und ich finde ja auch, weiß nicht, hast du auch so Stellen, wo du irgendwie so drei Fragezeichen und WTF oder sowas dran geschrieben hast?
Ja, willst du was mal rausholen?
Mach mal.
Okay, hier ist ein Fragezeichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht jetzt genau warum, aber ich lese einfach mal vor.
Lies mal vor.
Also es ist im Kapitel Gott und die Zeit und es ist bei Hoffnung ohne Garantie. Und hier schreibt der Autor, da Gottes Liebe immer Freiraum schafft, wird es auch in der Zukunft immer die Möglichkeit geben, dass die Schöpfung sich gegen das Gute aus Gottes Angeboten an die Schöpfung entscheidet. Will man den Gedanken der freiheitlichen Liebe konsequent beibehalten, dann kann es keinen endgültigen Sieg über das Böse geben. Es kann immer nur einen graduellen Sieg geben. Das hat mich tatsächlich sehr ins Nachdenken gebracht weil ich schon echt immer so eine Love-Wins-Sicht auf die Dinge habe, so irgendwann werden doch alle Menschen es schaffen, irgendwie ihr Ego zu überwinden und Gott ist derjenige oder diejenige, die immer eine neue Chance gibt und irgendwann kommt jeder an den Punkt und darf sich irgendwie verbunden fühlen mit dieser Gottesgegenwart. Also das fand ich, war ein Punkt, der hat mich sehr herausgefordert tatsächlich, zu sagen, hey, ja, da wird immer was übrig bleiben. Es wird nicht dieses paradiesische, vollendete Himmelding oder wie man auch immer das nennen mag, wird's nicht geben.
Ja, das ist tatsächlich die bittere Pille. Ich finde ja, es gibt da schon so ein paar Gedanken, die mir schon immer, also auch bevor ich Prozesstheologie kennengelernt habe, die mir so gegart sind, sagt man das so, gegärt? Egal. Jedenfalls zum Beispiel die Idee, sowas wie ein Sündenfall, also glaube ich heute jetzt auch nicht im wörtlichen Sinn dran, aber jetzt mal vom Spannungsbogen her oder von der Idee her, müsste es im Himmel nicht sowas wie eine Möglichkeit für einen weiteren Sündenfall geben? Und wenn nein, was würde das eigentlich an also was für eine Art Himmel wäre das dann? So, das müsste dann ja eine Art Himmel oder Zukunftsvision sein, wo man entweder sagt, naja, die äußeren Anreize fehlen, sozusagen. Das fände ich aber vom Menschenbild her auch fragwürdig, weil ich nicht weiß, ob die äußeren Anreize das sind, was biblisch dafür, also ich meine, klar, es gibt die Versuchungsgeschichte in Genesis 3, da könnte man vielleicht noch so agieren, aber das leuchtet mir nicht vollends ein. Also zu sagen, ja, im Himmel, dann sind die Anreize, die Verführung ist weg und dann kann es sowas nicht mehr geben. Schwierig, weiß ich nicht. Was denkst du dazu?
Ich habe mich da immer, ich bin ja großer Fan von dieser Ego-Selbst-Gegenüberstellung und also halt irgendwie, mir hilft es ein bisschen mehr, glaube ich, um dieses, bist du da so ein bisschen mit vertraut? So.
Klingt für mich ein bisschen nach Richard Rohr.
Ja, der ist da auch voll drin.
Ja,
dann. Genau, also ganz grob halt einfach, jeder Mensch hat quasi einen Wesenskern, der auch irgendwie gut geschaffen ist. Also quasi, ne, könnte man jetzt so schöpfungstheologisch auch sagen, okay, Gott hat es erstmal gut geschaffen und das ist dieses Selbst. Und dann gibt's aber einen Ego-Anteil, ne? Also alles, wo ich halt irgendwie entweder, ne, wortwörtlich irgendwie egoistisch oder wo Verletzungen von mir irgendwie mich dazu treiben, entgegen meiner eigentlich guten Natur zu handeln. So. Hm. Und sag ich mal auch Erlösung, ne, kann man dann eher als Weg immer mehr das Ego loszulassen und immer mehr in das wahre Selbst halt reinzugehen. Hilft mir irgendwie so als Bild voll. Und für mich war halt einfach immer diese Vorstellung, ich glaube, Christina Brudereck hat irgendwann mal auch gesagt, so im Himmel werden alle Menschen frei geliebt, ne? Also du bist halt so krass mit einer Liebe und Annahme konfrontiert, dass du sie auch für dich selber annehmen kannst und deine Wunden heilen, sodass halt nur noch dieses Selbst übrig ist. Also diese Trennung von dem, wie du eigentlich gedacht bist, die ist auf einmal weg. Und deshalb kannst du nicht mehr anders als gut oder richtig handeln. So, das war immer meine Vorstellung dessen.
Ja, meine Frage wäre dann, also die eine Frage, klar, kann das sozusagen im Himmel, also über Himmel steht ja auch was im Buch, das muss ich auch noch sagen. Also die Prozesstheorie glaubt nicht an den klassischen Himmel mit Belohnung und Bestrafung. Aber ich greife die Sprache jetzt mal auf. Die eine Sache wäre zu sagen, kann sowas wie Himmel eigentlich auch wieder kippen? Und die ganze Geschichte geht von vorne. Die andere Sache, die ist vielleicht noch entscheidender in dem Zusammenhang. Wenn sowas wie ein perfekter Zustand hergestellt werden würde, also wenn es sowas wie Himmel gibt und Gott stellt diesen Zustand irgendwann her, dann ist für mich die Frage, wie ist sowas denkbar? Und wie ist sowas denkbar, würde das bedeuten, sowas wie Freiheit und freier Wille wird dann überwältigt? Dann für mich ist auch eine ganz, ganz schwierige Sache, also Versöhnung und Wiederherstellung, wie soll sowas eigentlich final gedacht sein? Es gibt zum Beispiel eigentlich einen sehr brillanten Theologen, Miroslav Wolf, der hat in seinem Buch Von der Ausgrenzung zur Umarmung, hat er das so gelöst und hat gesagt, na, am Ende wird Gott einfach die Erinnerung aller Menschen löschen. So, wo ich denke, okay, ja, genau. Alles weg. Und damit, das löst es für mich gar nicht. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass diese ganzen Zukunftsvisionen, die man so hat, dass die auf eine Weise auch, hartes Wort jetzt, retraumatisierend sein können. Die Idee von Himmel kann, glaube ich, retraumatisierend sein. Je nachdem, mit wem du dann gezwungen bist, wieder sowas wie Versöhnung zu leben. Mhm. Und dann so, also, das wäre eine kritische Anfrage an den Himmelglauben, die ich so hätte. Und die, glaube ich, im Prozessdenken zumindest anschlussfähig ist.
Ja, voll, voll. Klar, also ich merke ja auch selber, ne, dass ich mich irgendwie auch jetzt wieder irgendwie mit dieser Frage, wie geht man mit diesen schlimmen Schicksalen um? Ich merke schon auch, dass, also, ne, aus J&M-Arbeit und irgendwelche Kinderschänder oder sonst was, dass es irgendwie eine Form von Gericht braucht und ein Vertrauen darauf, dass sich irgendwie Gott drum kümmern wird, sage ich mal. Ich glaube, nur in dieser Endgültigkeit hat mich das halt, also zumindest in meiner bisherigen Prägung, extrem herausgefordert. Mhm. Und ich merke auch selber, ja klar, rational kann ich dir das jetzt auch nicht so richtig sagen. Also es gibt voll dann wieder Gründe zu sagen, ist es dann nicht auch wieder unfrei, ne, wenn gar nicht die Möglichkeit besteht, irgendwie nochmal sich in einer gewissen Freiheit auch gegen irgendwas entscheiden zu können. Aber ich merke irgendwie so, oder mein spontaner Impuls wäre halt in dieser kompletten Verbindung mit dem, wie du gedacht bist, wenn alle das haben, dann ist auch irgendwie wahrscheinlich dieser Need weg. Also wenn wirklich irgendwie Verletzungen überwunden sind und dein eigener Wunsch nach irgendwie Wiedergutmachung oder so, dann muss es natürlich trotzdem noch irgendeine Form von Gerechtigkeit, die ich rational jetzt nicht irgendwie mir vorstellen kann, geben. Aber es wäre irgendwie mein Wunsch, dass es so eine Einheit gäbe. Ja, keine Ahnung.
Meine Herangehensweise ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich im Buch auch gar nicht so deutlich gemacht. Ich habe da, glaube ich, mehr beschrieben, was im Prozessdenken da wird auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber geschrieben, so von dem ich das wahrgenommen habe. Aber meine Position, die ist nochmal anders. Und zwar, ich glaube, meine Position wäre, das ist jetzt ein jüdischer Rabbiner, hat mal gesagt, unsere Verantwortung ist dieses Leben und das Jenseits lasse ich der Gnade Gottes anbefohlen. Und das ist eins zu eins meine, also ich gehe kein Deut über diesen Satz hinaus. Und das aber mit Hintergedanken so. Und das, für mich ist es so, dass wir, glaube ich, über das Jenseits können wir nichts sagen. Also jedenfalls nichts, was wir irgendwie empirisch oder was weiß ich. Das ist einfach, so, es gibt Bibeltexte und die Bibeltexte, so, das ist eben unsere Erzählgemeinschaft. Ich würde aber auch da sagen, das ist Theologie und das ist eben nicht Empirie in dem Sinn. Mhm. So, und jetzt ist für mich der Punkt, dass ich glaube, dass das ist eine nebelige Sache. Wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt. Aber trotzdem gibt es eben theologische Ansätze dafür. Und ich glaube, dass in der Bibel zumindest diese theologischen Ansätze total unterschiedlich sind. Also, wenn du, ich finde jetzt die Jungs hier vom Holy Shit, Heilige Scheiße Podcast, haben das nochmal schön gemacht. Die haben jetzt zwei Folgen über Hölle und Eifersöhnung gemacht und haben einfach diese Bibelstellen nochmal gegenübergestellt. Haben gesagt, ja, die Bibel lehrt Hölle. Aber die Bibel lehrt eben auch Eifersöhnung. Kriegst du nicht übereinander. Musst du so lassen. So. Und deswegen ist für mich ist der Punkt, dass ich glaube, es geht gar nicht darum, final zu entscheiden, was dann ist, sondern zu überlegen, welche Funktion hat eine theologische Vorstellung fürs Hier und Jetzt. Und ich glaube, dass immer dann, wenn man eine von den unterschiedlichen Herangehensweisen, die Menschen in der Bibel wählen, wenn man die ausklammert oder komplett mutet, dass man dann sich Probleme einfängt. So, und deswegen, ich glaube, dass es so paradox sein muss. So, also beispielsweise, wenn man jetzt sagen würde, Hölle finde ich doof, glaube ich nicht dran, lehre ich nicht, diese Sprache möchte ich aus dem theologischen Kosmos tilgen, dann glaube ich, dann rede mal mit Menschen, die du bei IJM kennenlernst und verkauf denen mal die Eifersöhnung und sagst, ist das nicht schön, dass wir alle am Ende im Himmel zusammen bei Gott und so. Weiß ich nicht, schwierig. So, wo ich sagen würde, ist da vielleicht so eine Vorstellung von Zorn, Rache und das aber dann eben aus göttlicher Perspektive, ist es nicht in der Funktion für heute sinnvoll? So, und genauso, wenn du nur das nimmst, dann machst du eine Kategorie, also wenn du nur diese Höllenvorstellung hast, dann würde ich sagen, machst du eine Kategorie für Menschen auf, die verloren sind, die Gott aufgegeben hat, für die Gott nichts anderes als Zorn und Hass empfindet. Und dann wirst du selber auch so eine Kategorie für Menschen aufmachen. Und das ist politisch, ist das ein Riesenproblem. Deswegen ist meine Meinung, also eine Eifersöhnung darauf kann man hoffen. Aber ich glaube, da muss man auch vorsichtig mit sein. Und genau so ein Höllenglauben, finde ich, ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Und deswegen bleibe ich dabei, die Gnade Gottes fürs Jenseits und verantwortlich bin ich für dieses Leben.
Also den Rest muss eben. Ja. Dann kann man es loslassen, ne? Also dann kann ich bestimmte Dinge, die ich halt einfach nicht ändern kann, kann ich dann loslassen vielleicht. Dazu hilft es dann vielleicht trotzdem. Okay, aber dann habe ich tatsächlich gleich eine Anschlussfrage, weil danach hast du das erste X kritisiert bei mir. Weil das fand ich dann tatsächlich, also das obere habe ich noch gedacht, ja, okay, nee, sehe ich einfach anders. Da habe ich aber dann gedacht, okay, krass, das geht komplett gegen mein auch theologisches Verständnis bisher. Die Prozesstheologie, schreibst du, ist also nicht an einen blinden Fortschrittsglauben gebunden. Im Gegenteil, der Prozess der Welt muss sich keinesfalls in eine positive Richtung entwickeln.
Ja.
Das fand ich richtig krass. Also, das habe ich so in noch keiner irgendwie theologischen, ne, also auch so Moltmann Theologie der Hoffnung oder sowas wäre wahrscheinlich, hey, was soll denn das hier jetzt? Fand ich so gewagt, weil irgendwie denke ich, ja, insgesamt muss Gott irgendwie die Welt voranbringen, sonst läuft doch irgendwas schief. Da würde mich voll interessieren, wie du das persönlich siehst. Also, ne, weil du beschreibst ja hier die Prozesstheologie, mhm, nicht dein Bild oder deinen eigenen Blick.
Ich glaube, dass das so vor dem Hintergrund von sowas wie Klimakrise und so weiter total nachvollziehbar ist für mich. Also, ich finde, dass Theologie sagen muss, diese ganze Klimageschichte, die können wir wirklich vor die Wand fahren. Und das kann wirklich sein, dass wir menschliches Leben auf diesem Planeten auslöschen werden. So, ich glaube, das hätte man in den 70er Jahren oder so hätte man das auch in Bezug auf den Atomkrieg sagen können.
Ja.
Und ich würde eben nicht dieses, irgendwann kann Gott eingreifen und das dann doch wieder irgendwie zum Guten lenken oder sowas. Das finde ich keine Position, die für mich nachvollziehbar ist. Und genauso schwierig finde ich Positionen, die dahin gehen und so ein bisschen vertrösten. So nach dem Motto, naja, selbst wenn diese Welt zugrunde geht, am Ende sind wir beim Herrn im Himmel und dann wird das schon. Also so dieses, es gibt da auch so eine fatalistische, die Bibel sagt ja, dass alles den Bach runtergehen wird. Das ist doch klar. Aber wir sind ja eben hier auch nicht, das ist ja auch nicht unsere Heimat hier. Wir sind ja Himmelsbürger. Mhm. So, also so ein Fatalismus, so ein, können wir ruhig in die Luft pulvern. Hauptsache, wir führen die Seelen zum Herrn. So, das finde ich eben schwierig.
So, und Erde werden eh vergehen, ne?
Ja, absolut. So, das sind, also da merke ich, da ist mir die Prozesstheologie viel, viel ehrlicher. Mhm. Und so von dem Vibe her, so wie ich das lese, also ich habe da zum Beispiel politische Theologie von Catherine Keller vor Augen, da ist der Vibe sehr viel stärker so, ist gut möglich, dass wir das oder nicht mehr rumgerissen kriegen, oder prozesstheologisch würde man sagen, dass Gott in Kooperation mit der Menschheit es nicht mehr schaffen wird, die Klimakrise sozusagen in den Griff zu kriegen. Ist gut möglich. Aber manchmal ist Gott für Überraschungen gut. Und manchmal, also die betonen dann sehr stark dieses, jetzt gerade ist noch sind Handlungsmöglichkeiten da. Und Prozesstheologie würde sehr, sehr stark sagen, die müssen wir nutzen. Da lockt uns Gott hin. So, also so beides. So auf der einen Seite so ein Pessimismus und auf der anderen Seite starke Verantwortung, diese Handlungsspielräume noch zu wahrzunehmen. Und dann zu sagen, manchmal gibt es Überraschungen. So würde ich sagen, würde zum Beispiel hier Kuba-Krise, das wäre für mich ja auch so ein Moment gewesen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig gerumst hätte und der Vierte Weltkrieg mit Stöcken und Steinen, da gibt's ja diesen Witz, ne? Oder irgendwer hatte doch mal, so ein Politiker meinte doch, er weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber der Vierte wird wieder mit Stöcken und Steinen sein.
Mhm. Krass.
So, das war ja in der Kuba-Krise, war das ja zum Greifen nah.
Mhm.
So, und dann zu sagen, ja, manchmal gibt's Überraschungen. Ja, kann ich nach. Also finde ich, es ist ein sehr cooler Vibe eigentlich. Komme ich gut mit zurecht.
Ich merke auf jeden Fall auch so diesen Punkt Verantwortung, ne? Den finde ich da total stark, weil das hast du natürlich sonst nicht. Sonst kannst du dich ständig aus der Verantwortung ziehen und kannst sagen, okay, hier, ja, eigentlich egal, was wir machen, am Schluss, unser Hero dreht alles auf jeden Fall nochmal rum. So, das finde ich stark, dass man das dann nicht hat. Ja. Trotzdem hat es mich irgendwie so, weil ich mich das, glaube ich, immer mal wieder frage, so, hey, bei allem Scheiß, der auch passiert, wird die Welt generell trotzdem besser? Und meine Grundtendenz, wieder mein Optimismus, sagt halt irgendwie schon immer ja. Also, ich finde so, keine Ahnung, ich will nicht im 17. Jahrhundert noch leben. Und ich habe das Gefühl, da war wirklich, also es sind zwar manchmal so Zeiten, die so, oder keine Ahnung, auch 18., 19. Jahrhundert oder so, ja manchmal dann irgendwie Serien rauskommen oder so, dann oder Filme vor allem, dann wird es so romantisiert und dann denkt man so, ah ja geil, dann wäre ich so adlig und was weiß ich, aber 95% der Bevölkerung ging es halt einfach scheiße und voll die Gewalt am Start und Elend, um das sich niemand gekümmert hat und Krankheiten und Kindestod und was weiß ich. Mhm. Wo ich schon so denke, ja, insgesamt habe ich das Gefühl, oder sagt so mein Grundverständnis, ich weiß nicht, ob du so Factfulness gelesen hast zum Beispiel, ein Buch, wo auch ganz viel so positive Entwicklungen der letzten 25, 30 Jahre in der Welt hervorgehoben werden und wo du denkst, ja, es ist, irgendwie geht's voran in der Welt. Ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal in einer Theologievorlesung, war das Gogarten? Hat, glaube ich, irgendwie so gesagt, dass so dieses Reich Gottes, das kann man sogar historisch erkennen. War, glaube ich, so seine These. Also, dass du auch in der Geschichte kannst du halt erkennen, wo Reich Gottes wächst und wie irgendwie, ja, weniger an Krankheit, an Krieg, an Zwist und sowas insgesamt vorhanden ist. Natürlich nicht zu jedem einzelnen Zeitpunkt so. Natürlich auch nicht, um irgendwelche Krisen irgendwie zu bagatellisieren oder sowas. Sondern es ist eher so eine Gesamttendenz. Weiß nicht. Sehe ich schon Fortschritt.
Ja, ich frage mich halt, ob das auch auf die Klimakrise zutrifft oder ob das wirklich da nochmal ein anderer Schnack ist.
Auf jeden Fall ein guter Punkt.
So, toll. Weiß ich nicht. Also, es wird ja immer gesagt, das 1,5-Grad-Ziel. Und dass niemand weiß, was bei 2 Grad passiert. Und ich habe da mal einen Wissenschaftler gehört, der gesagt hat, dass bei 0,5 Grad weniger, dass wir dann eine Eiszeit hatten. Und das dachte ich so, wow, okay, das ist krass. Weil ich glaube, diese Relation, das ist einfach völlig schwierig zu checken. Und da glaube ich schon, Klimakrise ist da nochmal anders. Mhm. Und ich merke da, da spricht die Prozesstheologie eine Sprache, die für mich ehrlich ist, aber auch nicht hoffnungslos. Mhm. So, das nur, es ist eben, ich glaube, es rüttelt Menschen aus diesem, ja, Gott wird das schon wieder okay machen. Wir als Christen haben ja Hoffnung. So, und da.
Aber was wäre dann die Hoffnung? Also die Hoffnung wäre, dass wir die Verantwortung annehmen und handeln.
Ich glaube, dass einmal ist die Hoffnung, es ist noch Zeit. Also Catherine Keller geht da auf diesen Vers im Korintherbrief, jetzt ist die Zeit der Gnade, da Gott die Menschen zur Umkehr aufruft. Und also so ganz groß gesprochen würde man eben sagen, Gottes Liebe führt dazu, dass Gott immer wieder neue Möglichkeiten in die Welt pumpt. Und deswegen auch so eine, also die Hoffnung, die besteht jetzt nicht darin, prozesstheologisch, dass Gott das einseitig wieder richtet und die Dinge dann in die Hand nimmt, sondern die Hoffnung besteht darin, dass Gott den längeren Atem hat, dass Gott vielleicht immer noch mal mehr Kooperationsmöglichkeiten hat, als wir annehmen. Aber im Grunde ist die Hoffnung weniger darin, dass Gott überwältigen kann oder die Menschheit zum Glück zwingen kann, sondern darin, dass Gottes Locken am Ende auf offene Türen stößt, auf offene Herzen. Und ja, das also die Treue und das Durchhaltevermögen Gottes, das ist da stärker der Charakterzug.
Ja. Das fand ich auch so stark im Buch. Also wirklich diese, wie du das einem nahegebracht hast, diese Grundannahme von Gott begegnet den Menschen dort, wo sie sind, durch seinen Locken in die richtige Richtung. So. Mhm. Also in dieses Weiter, in dieses Voran, genau, in den Prozess, den positiven Prozess halt hinein. Mhm. Finde ich so ein cooles Bild und denke ich auch so, das ist so, da gibt's so viele irgendwie biblischen Geschichten, wo du genau das so als Filter drüberlegen kannst und sagen kannst, guck mal, das passiert hier. So. Und das passiert auch noch heute.
Oh boy.
Das, ja, fand ich richtig cool.
Ja, ich merke, dass religiöse Strömungen, die so deistisch sind, so von so einem abwesenden Gott, das ist langweilig.
Mhm.
So. Ja, wenn Gott nur noch im Orgelspiel wahrnehmbar ist, weiß ich nicht.
Ja, voll. Haben wir auch den größten Mangel, aber diese lebendige Spiritualität wirklich auch leben, ist ja einfach was im Christentum einfach gefühlt zu kurz kommt. Und wie cool ist so ein, ne, Rufen, so ein, hast du es gerade genannt?
Locken.
So ein Locken, genau.
Meine Güte, jetzt haben wir noch gar nicht von dem Gerechtigkeits-Spiritualitäts-Dingsbums geredet.
Der eh auch schon bald.
Meine Güte. Du musst es jetzt noch, also du musst es nicht zum Ende, es sei denn, du wolltest noch eine Stelle vorlesen, aber das musst du auf jeden Fall noch bringen.
Ich glaube, es dauert zu lang, bis ich eine weitere Stelle habe, aber ich lese mal fertig dann und dann sammle ich.
Teil 2.
Genau. So. Ja.
Gerechtigkeit, Spiritualität.
Spiritualität und Gerechtigkeit, genau.
In Berlin, ne?
In Berlin, genau. 11. bis 13. Oktober laden wir ein zu einer interaktiven Erkundungsreise. Und tatsächlich eine Veranstaltung machen. Kommst du eigentlich? Hast du Zeit? Ist vorbei?
Wir sind im Urlaub.
Oh, Didi. Schade. Na gut. Genau, alle anderen sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen auf eine interaktive Erkundungsreise, wo wir genau irgendwie uns fragen wollen, hey, wie gehört eigentlich eine Spiritualität und ein Suchen nach mehr Gerechtigkeit in der Welt zusammen? Und wie können beide voneinander profitieren? Also wie kann unsere Spiritualität uns auch antreiben, wirklich für eine bessere Welt zu sorgen? Wie kann sie aber auch gleichzeitig so eine Ladestation für uns werden, um ja nicht auszubrennen, um nicht in der völligen Erschöpfung irgendwie zu enden, was, glaube ich, auch passieren kann und vielleicht gerade in diesen ja aktivistischen Kreisen, aber oftmals irgendwie auch in Glaubenskreisen öfter mal passiert. So, und da wollen wir uns gemeinsam auf die Suche begeben, wird eine Veranstaltung mit viel Möglichkeiten zum Austausch, mit viel Möglichkeiten miteinander ins Gespräch zu kommen, sich in Workshops intensiv Themen auseinanderzusetzen, Theologie, einzelne Organisationen kennenlernen, gibt natürlich auch viel Input von großartigen Menschen und kontemplative Formen tatsächlich, wo wir uns auch irgendwie so die Stille als Gegenpol wahrnehmen können zu so einem, ja, vielleicht aktivistischen Antrieb, den vielleicht so einige haben.
Das ist irgendwie Gerechtigkeit und Spiritualität.de, nicht? Nee, nicht ganz.
SG2024.de.
SG2024.de.
Genau.
Ja, ich sehe es gerade. So. Ach, du ahnst es nicht. Wer ist denn das alles? Judy Bailey, Thorsten Dietz.
Richtig geile Mischung.
Bettina Becker, Tobias Falk, Sarah Dochan. Sarah Dochan ist super. Lioba Dietz, Dietmar Roller, Micha Kunze. Oh, den habe ich ja, das ist ja wirklich auch sehr, sehr tragisch. Den habe ich tatsächlich beim Freakstock verpasst.
Ey.
Bitter.
Lohnt sich immer. Micha lohnt sich immer.
Auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Großer Typ. Ja, krass. Und von den Workshops, oh, das ist auch krass. Ökotheologie, mal gucken, wer das macht. Thorsten Dietz, eine Werkstatt, Hören, Haltung, Handwerk, Gerechtigkeit im Hier und Jetzt, keltische Spiritualität, das macht bestimmt, nein, macht Gerold Vorländer, kenne ich gar nicht.
Von der Stadtmission, Berliner Stadtmission.
Ach, cool. Rassismus verlernen mit Christa Herbst und Nina Schmidt. Christliche Kontemplation, Wahnsinn. Micha-Initiative ist dabei, das ist wirklich krass. Ausklang ist dabei, Ambient Post-Rock. Meine Güte. Okay.
Ja. Wird geil. Es ist echt so ein wunderschönes Experiment, das wir da machen. Ich glaube, es wird richtig gut. Klingt und wir haben super. Jetzt auch für alle Menschen aus Berlin da draußen, wir haben jetzt auch Tagestickets, falls jemand einen Tag vorbeikommen will.
Das ist gut.
Das ist jetzt auch gestartet. Wir wollten das eigentlich nicht, weil wir wollten ja gemeinsam auf eine Reise gehen und da kommt man ja einfach nicht nur einen Tag dazu. Wir haben uns gebeugt.
Dem Druck. Ja, schick. Sieht wirklich cool aus. Auch irgendwie eine ästhetisch, wie ich finde, sehr gelungene Website. Berlin-Projekt ist dabei, MIDI, CVJM-Hochschule, IJM, Kirche für die Stadt. Sehr cool. Hingehen.
Das, genau. So.
Ja, ich, also es ist tatsächlich der Urlaub, aber da muss ich auch sagen, da hätte ich schon Bock drauf. Coole Sache.
Nächstes Mal, falls es das nochmal gibt.
Ja, machen. Voll gut.
Oder ich werde berichten.
Sehr gut. Freut mich. Voll gut. Mensch, Marius, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich fand's auch schön.
Sehr schick.
Danke fürs schöne Gespräch.
Ja, das war nett.
Da hat man jetzt auch alles Mögliche dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Bacher Kickers. Bisschen IJ, bisschen Lambu. Ein Ritt.
Ein Ritt. Sehr schick. Cool, cool. So, dann, liebe Leute, bis nächste Woche und ich sag mal auf Wiedersehen.
Tschüss, tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.